Hallo lieber Thorsten.
Hallo lieber Alex.
Die nächste Folge steht an. Es ist ja nur? Teil 2.
Naja, Teil 2 ist das Wichtigste. Wie genau. Geht's zu Ende?
Ja.
Da haben sie uns hier alle richtig heiß gemacht und dann haben sie wieder aufgehört, weil sie wieder zu lange brauchen.
Und du
jetzt
sagst es.
Lösen wir es auf mit Teil 2 von Folge 24. Wir sind immer noch auf einer BASF-Kassette.
Genau.
Wir sind auch weiterhin Ende 1983. Und ich hätte jetzt fast vorgeschlagen, bevor
wir wieder zu episch werden
und einen dritten Teil brauchen.
Nein.
Wir schaffen es. Unser Versprechen.
Wir geben
wir
Gas.
Wir schaffen es, diese Kassettenseite mit dieser Ausgabe zu beenden.
Ja.
Das werden wir jetzt einfach mal durchziehen.
I swear,
genau. Schauen wir mal. Mit was
soll ich?
Fangen wir doch mal an.
Oh.
Ja. Ich fühle mich so ein bisschen nordisch.
Ja, schon.
Nordisch by nature.
Das ist ja.
Aber es ist nicht fettes Brot. Aber eine schöne Stimme.
Da hätte man ja jetzt was Deutsches erwartet, gell? Aber dann singt der auf Englisch.
Ja, was ich aber schön finde, vor allem finde ich die Stimme richtig toll.
Ja.
Und ich behaupte mal, das werden jetzt nicht so viele wissen.
Nein. Ich bin zugegebenermaßen blank, was das angeht.
Soll ich dir helfen?
Ja, bitte.
Also, wir haben eine Band namens Elephant gehört mit dem Titel I Don't Wanna Lose You. So viel dazu.
Ja.
Ich würde behaupten, den Titel hättest du noch rauskriegen können, weil sie singen das irgendwann. Also von daher glaube ich das. Der Punkt ist aber, im Streaming würdest du die Nummer schon wieder mal nicht finden. Da werde ich irgendwann auch eine Initiative gründen, Songs in Streaming.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine Nummer, die dahin gehört, weil es eine schöne Nummer ist. Auch wenn jetzt irgendwelche Verfechter sagen könnten, ja was denn, die kam noch 83 raus, war noch niemals in den Charts in Deutschland. Wobei es heißt, und da muss man wieder aufpassen, auch ich gucke ja mal dann nochmal, was es so an Infos gibt. Und auf der Webseite von dem Paul Botter, da es ein Deutscher ist, würde ich jetzt auch mal den Botter aussprechen,
ja.
Nicht irgendwie anders, steht nämlich drauf, dass die Nummer wohl in Italien aber in den Charts war.
Mhm.
Und insgesamt gilt der Song als der bekannteste Song der Band. Also allein deshalb muss die Nummer eigentlich irgendwann mal in Streaming zurückkommen. Und man kann aber, wenn man jetzt sagt, so, ihr habt uns jetzt so heiß gemacht mit dieser Nummer und Elephant, ich will die unbedingt hören oder sehen. Es gibt ein Video, auch jetzt gar kein so, wie soll ich sagen, so schlechtes.
Nö, also an der Nordseeküste aufgenommen.
Ja, an der Nordseeküste. Nein, aber auch so von der Art und Weise. Also da hat man durchaus ein Konzept dabei gehabt. Also jetzt nicht einfach so, dass ein Typ irgendwie am Nordseestrand entlang läuft, sondern das haben sie echt schön. Also es ist wirklich aufwendig und künstlerisch gedreht worden. Also auf YouTube findet ihr den Song. Das heißt, wenn ihr mal so ein bisschen neudeutsches Feeling mit englischsprachigem Text hören wollt, dann geht entsprechend drauf. Es gab auch ein Album dazu, das relativ einfach, also sowas haben wir Bands gerne selber so gemacht. Ne?
Genau, es hieß auch einfach Elephant, kam natürlich auch im Jahr 83 raus. Produziert wurde es von Detlef Petersen, der wiederum ist manchen bekannt als Musiker und Gründer der Band Lake. Die haben eher so ein bisschen so West Coast Rock gemacht.
Was man bei Elephant in dem Fall auch bei dem Song zumindest so hört, also Lake und Elephant sind bei der Nummer, ich sag mal, Verwandtschaft, verwandtschaftlich, du weißt, wie ich es meine.
Ja, also.
Also klingt ähnlich,
genau,
aber positiv.
Genau,
positiv.
Genau,
ne? Ja. Wir haben es ja schon gesagt, also das muss irgendwo aus dem Norden kommen. Die Band kommt auch aus Hamburg.
Ja, in der Tat. Und der Sänger mit der starken Stimme, der Paul Botter, der ist auf Helgoland tatsächlich geboren und aufgewachsen scheinbar. Gell? Also passt super dann auch zu den ganzen nordischen Zitaten, die wir so ein bisschen gehört haben. Die waren total bekannt als Liveband. Also,
zumindest in Hamburg.
In Hamburg, ne? Ja, genau.
Galten
genau.
Sie auch sogar als beste ja. Liveband.
Ja, Wahnsinn. Ja. Also da sind sie richtig groß lokal rausgekommen. Ja, haben sich dann allerdings, sagen wir mal, das hat sich nicht so in den deutschlandweiten Riesenerfolg transformiert.
Sie haben aber eine europaweite Tournee unter anderem mit Mitch Schreider
gespielt. Ja.
Das möchte ich jetzt hier schon nochmal. Okay. Und?
Sie waren tatsächlich 1987 Vorgruppe der Beach Boys beim Open Air Konzert in Bad Segeberg, wo wir ja die schönen Winnetou und Old Shatterhand Aufführungen auch herkennen.
Na, ich habe in Bad Segeberg mir mal eine Couch gekauft.
Ah, sag bloß, okay.
Es gibt da, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gibt ein Möbelunternehmen, das nicht Ikea heißt, das hätte ich in Hamburg auch kaufen können. Das bin ich aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Weil, auf jeden Fall war ich in Bad Segeberg und habe mir eine Couch gekauft, die gibt es auch immer noch sogar.
Also jetzt nicht. Es ist aber nicht unsere rote Couch.
Nein. Die war kleiner. Und es war eine Schlafcouch. Also man konnte die ausziehen. Ich habe Gott sei Dank da nicht so oft drauf schlafen müssen, aber sie war jetzt nicht so total bequem. Aber egal, der Mittel heiligt die Zwecke. Wir waren bei Elephant und dass sie eben in Bad Segeberg mit den Beach Boys waren. Sie haben, nachdem sie sich 78 gegründet haben, 1980 das erste Album veröffentlicht.
Ja.
On My Feet Again.
Genau, so hieß es. Ein Jahr später kam dann schon das nächste raus, Welcome to the China Show. Und damals war es noch richtiger Rock, würde ich sagen.
So ja, auf jeden Fall rockiger, als es dann danach war, weil 83 war, ja, man kann sagen, so ein bisschen neuer Sound. Haben dann in der Zeit auch sehr viel Live- und TV-Auftritte gehabt, weil eben die Nummer auch einfach ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Radio und damit auch TV-tauglicher wurde. Haben dann 85 ein Album Just Tonight veröffentlicht und dann ja gab es 1986 auch schon ein Abschiedskonzert, aber vor Gott sei Dank ausverkauften Haus.
Ja, muss schon sein, in der großen Freiheit in Hamburg und ja, das war ein würdiger Abschied, würde ich mal sagen.
Schöne Location nebenbei.
Ja, ja.
Warst du auch mal?
War ich auch schon mal, ja.
Ja, also ja, finde ich echt schön für Konzerte jetzt. Ja. Einfach angenehme Atmosphäre da drin.
Ja.
Ja. 2004 haben sie dann so ein zeitweiliges Comeback gemacht. Und der gute Paul Botter ist auch weiter aktiv. Der hat dann sich aber mehr in Richtung Soul and Blues verschrieben und da hat er auch entsprechende Band gegründet, die dann Paul Botters Soul and Blues Project heißt und jetzt aber dann ihm das zu viel Soul und Blues war und einfach nur noch Paul Botter Band heißt und damit auch immer noch zu finden ist. Und vielleicht spielt er ja auch I Don't Wanna Lose You, wer weiß.
Das wäre doch mal eine Idee.
Also wahrscheinlich aber eher im norddeutschen Hamburger Raum, aber wer da ist, schaut doch mal, ob ihr den findet. Jetzt wisst ihr, wer dahinter steckt auf jeden Fall.
Ja, war jetzt viel Neues für mich dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ich teile gerne.
Danke.
Ja. Teil du mir doch mal mit, was als nächstes kommt.
Mache ich. Ah, das kenne ich natürlich.
Jetzt musst du mir helfen, nein.
Nein.
So, dann wussten wir jetzt auch sogar, wie der Titel heißt, denn der gute Phil Collins hat es gesungen.
All, genau, That's All. Ist tatsächlich an Halloween rausgekommen, 1983. War aber natürlich kein schreckeneinflößender Titel, sondern wirklich ein cooler Song, der in den Charts auch ganz gut funktioniert hat, muss man sagen. In den USA war es sogar tatsächlich für Genesis der erste Top-10-Hit mit Platz 6. Man glaubt es kaum eigentlich. Gell? In ihrer Heimat England Platz 16, bei uns Platz 27, Österreich Platz 19, Schweiz Platz 15.
Ja, und das war die zweite Single aus dem 12. Album Genesis. Vielleicht sollte man das sagen, weil ich ja von Phil Collins gesprochen habe. Dass man denkt so, ne, gab ja Phil Collins auch solo. In dem Fall war es aber noch mit zwei weiteren, Tony Banks und Mike Rutherford, dabei. Also es war Genesis. Und wir haben die erste Single, weil das war ja die zweite Single aus dem Album, wir haben die erste Single, nämlich Mama, auch schon in Folge 3 gehabt. Also ihr habt jetzt sozusagen die Fortsetzung von ja. Marmor aus dem
Entspiel. Ja, und ein ziemlicher Kontrast zu Marmor eigentlich auch, weil das so ein bisschen so ein leicht dahingehender, fröhlicher, ja, so ein Popsong mit viel Melodie irgendwie auch hat.
Ja, so ein bisschen Richtung die Beatles eigentlich haben genau. sollte. Ne? Und ja, laut ja. Phil Collins gibt es ja auch ein Ringo Starr Gedächtnispart. also irgendwie ein Schlagzeugpart, der ein bisschen nach Ringo Starr. Das finde ich übrigens auch so, ne, dass viele ja immer sagen, so Ringo Starr ist eigentlich so, ich glaube, einer der am, wie soll ich sagen, also eigentlich ein richtig begnadeter Schlagzeuger. Ne? Also nicht ja. nur, weil er bei den Beatles war, sondern auch wirklich, weil er echt was drauf hat. weil es wird immer so ein bisschen, ne, Beatles klingt eher so einfach, aber da steckt der Teufel im Detail.
Ja, ja,
und
ja.
Und deshalb ne, ist, ich meine gut, Phil Collins, behaupte ich, ist auch auf dem Level, wo er wahrscheinlich auch schafft, auf Ringo Starr Level zu kommen. Aber ja, ich schweife schon wieder etwas ab. Möchte aber beim Abschweifen noch erwähnen, dass bei dem Song auch ja, Instrumente mit benutzt wurden. Also ich gebe zu, das Yamaha CP70 Piano habe ich nie benutzt. Ich habe auch den Prophet 10 nie benutzt, außer als Plugin gibt es das aber wieder. Mhm. Und das Synclavier hätte ich auch gern gehabt, habe ich aber auch nur als Plugin. Aha. Auf jeden Fall ne, Geräte, die mir was sagen, wo ich wahrscheinlich nicht ganz so viel und auch wahrscheinlich die, ich sehe es an deinem Blick, Alex, ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, die Primzahlen von 300 bis 400 aufzählen können.
ja, ungefähr. Ich muss zugeben, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ja.
Wir können aber nochmal auf das Video eingehen, ja. weil da haben sie sich auf was Lustiges ausgedacht.
Genau. Also das war, sagen wir mal, zum fröhlich, locker, flockigen, melodischen Song haben sie da so ein bisschen leichten Kontrast eigentlich so reingebracht, indem sie tatsächlich Obdachlose verkörpert haben, die in einer stillgelegten Fabrik eben gehaust haben, dort Suppe essen, Karten spielen und nebenher im ein wenig zerfransten Look auch ihre Instrumente spielen.
Ja, das ist das, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so, dieses Piano oder was da so steht, sieht jetzt nicht so typisch obdachlos, also ne,
ja,
ich jetzt mich in der Szene extrem auskenne, aber ich behaupte mal, Obdachlose wären froh, wenn sie solche teuren Instrumente hätten und würden wahrscheinlich auch eher sagen, bevor ich drauf spiele, verkaufe ich es, damit ich was zu essen habe.
Vielleicht war es die besondere Idee von einem Regisseur, der das erste Mal damals für Genesis tätig wurde, gell? Der Jim Jukic. Der hat dann danach auch noch mehrere andere Genesis Singles, Videos gedreht und auch für Phil Collins noch eine Zeit lang.
Genau. Scheint gefallen zu haben,
sozusagen. Ja.
Ne? Ja. Genau. Wir haben ja dann entsprechend, weil wir auch über Marmor schon gesprochen haben, dann eben über das Album, das eben Genesis hieß und das im Oktober 83 rauskam. In Deutschland war das Album auf Platz 1, in UK entsprechend auch und hat in den USA zwar nur im Peak Platz 9 geschafft, aber dafür 17 Mal Platin und nebenbei auch in Neuseeland 7 Mal.
No, nicht schlecht.
Also scheint da durchaus ganz gut verkauft worden zu sein. Und es gibt einmal, was wir schon mehrmals zitiert haben, Marmor, Illegal Alien. Alien. und Taking It All to Heart, was noch weitere Singles waren. Und weil wir das ja so eben als kleine Rubrik eingeführt haben, vielleicht nochmal so ein Hörtipp, den ich jetzt persönlich ganz schön finde. Es gibt noch einen Song, der heißt Home by the Sea. Der besteht so eigentlich aus zwei Songs. Es gibt noch Second Home by the Sea. Und wer Genesis eben auch so aus den, ich sage jetzt mal so eher Prog-Rock-Zeiten der 70er Jahre kennt, der wird die Nummer wahrscheinlich richtig lieben, weil da gibt es dann auch entsprechend langen Instrumentalteil. Also da sind es so ein bisschen Back to the Roots und es ist wirklich eine schöne Nummer, wo man einfach mal so ein paar Minuten die Zeit sich herum vergessen kann.
Ja. Die Band, die damals zu dritt eben waren, mit Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks, haben wirklich alle Songs irgendwie gemeinschaftlich erarbeitet, kann man sagen.
Was das war neu. Ne?
Neu
also, das gab es in der
richtig,
Form vorher.
Richtig, richtig. Also das war davor wirklich anders geregelt bei denen. Aber das ist ja auch mal ganz schön zu sehen, was für ein tolles Ergebnis dabei auch.
Ja. Und das war auch dann kann, der ja? Grund, warum sie das Album Genesis genannt haben. Weil man genau. denkt so, warte mal, das ist doch eigentlich fürs erste Album gerne, ja. dass man dann den Bandnamen nimmt. Aber sie haben nochmal gesagt so, hey, das hat nochmal so ein neues Kapitel der Band aufgemacht, ja. weil wir wirklich es gemeinsam geschafft haben. Und das war so ein bisschen der Grund.
Genau. Und noch eine Neuerung war, dass sie es das erste Mal in einem Studio namens The Farm aufgenommen haben. Und das war ihr eigenes Tonstudio in der Grafschaft Surrey. Und das wahrscheinlich waren da die räumlichen Begebenheiten so gut, dass sie geradezu miteinander kooperieren mussten und dann das wirklich super gemeinschaftliche Arbeit
da. Ja, das war so ein Ex-Serviceman-Club, der auch so in den 60er bis 90er Jahren so ein bisschen die Bühne für spätere, durchaus bekannte Musiker gelegt hat. Also Eric Clapton war da, Gary Brooker und eben dann auch Genesis, die da auch ihre, ich sage jetzt mal, ersten Sporen verdient haben. Und wir haben es, glaube ich, bei Marmal gar nicht so gesagt. Das Cover des Albums sieht ja auch sehr, sehr speziell
ja, aus. Ja, ne? ja. Genau, also das ist ja so gelb-braun-braunfarben, also so gesprengselt, könnte man vielleicht sagen. Also so ein bisschen so gelbliche Formen. Und das kommt von so einem Tupperware-Produkt, so ein Shape-O-Toy-Ball. Das war so ein Spielzeug praktisch.
Ja. Ja. Ich kenne Tupperware, gebe zu, das war aber eher so, was für die Küchengeräte genau, oder Benutzung genau. war.
Aber die haben auch tatsächlich andere Sachen gemacht, wobei bei uns eher die Küchenprodukte wirklich Bekanntheit bekommen haben. Ja.
Lass uns vielleicht nochmal kurz auf die Band eingehen, also wirklich Kurzabriss, aktiv, also auch nicht ganz ohne, seit 1967 bis 2022. 150 Millionen Alben. Ist auch
das ein ist ordentlich,
Sümmchen,
ja.
Genau. Wobei das Gründungsmitglied ja sich schon etwas früher.
Ja. Peter Gabriel war bis 1975 leider nur dabei, also auch ein begnadeter Musiker, aber hat dann seine Solo-Karriere gestartet. Und über die vielen Jahre hat Genesis auch immer wieder sich neuen Musikstilistiken geöffnet, würde ich mal sagen.
Gell? Eben genau, von Prog-Rock am Anfang, dann über Pop. Eigentlich schon relativ breite Bandbreite. Wurde ihnen auch immer, glaube ich, so ein bisschen dann vorgeworfen, gerade als es dann in Anführungszeichen kommerziell erfolgreich, aber dann natürlich auch eben Mainstream war, ist auch ein größerer Spagat zu den Nummern davor. Ja. Und also seit 77 sind sie dann eben als Trio in der Besetzung, wie du es ja auch schon gesagt hast, unterwegs. Mit, wobei Phil Collins dann 96 ja mal ausgestiegen war.
Genau, das war dann ein gewisser Cut erstmal. Als Ersatz ist dann Ray Wilson gekommen. Ja.
Zumindest ein Album, eine Tour gemacht und da gab es eine Nummer mit Kongo, an die ich mich noch erinnern kann, weil die klingt dann auch eben anders, ne? Weil irgendwie Phil Collins war dann schon irgendwie The Voice mehr oder weniger und er kam aber dann ja
Gott sei Dank wieder. 2006 ist er wieder zurückgekehrt zur Band. Die haben aber dann tatsächlich kein neues Album gemacht, sind auf Tour noch gegangen bis 2022, wir sagten es ja schon, dass da dann wirklich so ein bisschen das Ende war.
Ja, aus leider gesundheitliche
Gründe, also, genau. Phil Collins ist da leider nicht mehr ganz so fit, deswegen gibt es keine Live-Konzerte mehr aktuell.
Aber hoffen wir, dass es ihm irgendwie dann doch gut geht und unterm Strich Gott sei Dank auch die Musik ja bleibt.
Ja.
Apropos die Musik bleibt, was bleibt denn als nächstes uns dann wieder in Erinnerung? Was wird in Erinnerung gewesen
Hör
sein?
Hören
wir mal rein.
Ah, also du überraschst mich heute.
Es wäre jetzt auch eine Nummer, bei der ich sagen würde, ungestützt würde ich das nicht wissen. Offen zu. Wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich mir irgendwelche Hilfsmittel nehmen müssen.
Ich kann es ablesen jetzt, das ist sehr gut. Der Titel heißt Angel Eyes und ist von der Band Lime.
Also und nicht Leim, ne, wie der Kleber, sondern. Nicht,
ja.
Warum Leim?
Winterleim. Genau, ist tatsächlich jetzt kein Riesenhit gewesen, aber immerhin in den USA in den Dance Charts auf Platz 12.
Ja, und das war die zweite Single aus dem dann auch schon dritten Album. Das, ja, so kann man es auch machen. Man nennt sich einmal nach seinem Bandnamen
ja.
Und dann nennt man sich Teil 1, Teil 2 und
wie Teil 3.
Lime es in dem Fall gemacht haben, Lime 3.
Dann sollte sich die Band eigentlich schuldig fühlen. Dementsprechend hat sie die erste Single aus diesem Album auch Guilty genannt. Ja. Nein. Also, Ihnen ist vielleicht nicht so viel eingefallen, aber warum nicht? Man kann es auch durchnummerieren.
Es ist einfach, schon okay. Es ist einfach, man findet es und das ist das Wichtigste.
Ja.
Die Band selber, also weil wir schon gesagt haben, Lime eben nicht deutsch der Leim zum Kleben, sondern ja, ist es ja Leim eigentlich dann hier? Ich habe meine Gemüse jetzt gesagt.
Ja, Zitrone halt und so. Genau.
Gemüse.
Das ist wohl gemacht.
Fleisch ist
gemeint.
Fleisch ist mein Gemüse, fällt mir gerade ein. Ja, wieder was anderes.
Obwohl das Land, woher sie kommen, ist nicht so für Zitrusfrüchte bekannt.
Nein.
Es handelt sich nämlich um Kanada. Und die Band, ein Duo, die kommen aus Montreal und haben auch noch so ähnliche Namen. Dennis und Denise Lepage. Dann eben ein gemeinschaftlicher Name, weil sie später sich ehelichten.
Ja, soll vorkommen.
Soll vorkommen, ja.
Selbst in den besten Familien passiert sowas, ja.
Genau, du sagst es.
Ja, genau. Der erste Release war 1979 von dem Dennis, wie hast du es ausgesprochen?
Lepage.
Okay, ich jetzt. Lepage gesagt.
Und ja, und Montreal ist ja auch tatsächlich schon gesagt, wieder französisch, sprachig teilweise.
Le,
genau.
Das Le davor genau. Macht es etwas unwahrscheinlich, dass es Page heißt, aber wir drücken es jetzt mal so aus, wenn die beiden es hören dürfen. Wir waren in Kanada immerhin mal in den Charts.
Ja.
Also wer weiß. Vielleicht, wenn wir jetzt hier wieder über Kanadier sprechen, kann das ja passieren.
Nicht ausgeschlossen.
So, was ich aber eigentlich sagen wollte, mein Gott, 1979 hat der gute Dennis unter dem Namen Kathmandu schon was veröffentlicht. The Break war in den USA Billboard Disco Charts, wieder ein neuer Name, auf Platz 3. Und der größte Hit, den sie dann hatten, auch in dem Billboard Disco Charts war 1981 mit Your Love, deine Liebe. Und dann gab es noch Baby, We're Gonna Love Tonight, auch entsprechend in den Charts drin. Und selbst waren sie dann doch bis 2018 aktiv und haben am Ende 11 Alben veröffentlicht.
Ja, das ist nicht schlecht eigentlich. Wobei, lustigerweise, das letzte war 2002 und danach haben sie wohl wirklich nur noch reine Single-Formate und Auftritte gehabt. Gell?
So, aber trotzdem, ne? Also kann man nicht sagen, dass sie faul waren, die beiden.
Völlig in Ordnung, ja.
Es gab, weil wir ja eben gerade über Elephant gesprochen haben mit I Don't Wanna Lose You, es gibt auch von Lime einen Titel, der genauso heißt und auch 83 rauskam, das war aber weder der eine hat vom anderen abgeschrieben oder sich gegenseitig gecovert. Da wollten sich einfach beide nicht alle irgendjemanden verlieren.
Ja, ne? Es ist halt ein recht beliebter Titel, ja.
Ja, okay. Was, weil du gemeint hattest, ne, vielleicht mit bis 2018 aktiv, es lag auch vielleicht daran, dass die Performances, die sie gemacht haben, auch mit, ich sag mal, anderen Personen teilweise stattgefunden haben, aber trotzdem unter dem Namen Lime. Macht natürlich die Sache auch einfacher.
Ja, ne? Genau, dann kann man es ein bisschen länger ziehen.
Also da war dann du mal auf
und Joy, dann Doris ich mal. Und Rupert. Huberts waren da auch noch am Mitwirken und dann hat das natürlich immer wieder frischen Input auch einfach gegeben. Ja. Dadurch.
Wir haben es am Anfang ja ein bisschen hören können, wobei, ja, ich glaube, das kann man auch mit anderen Instrumenten machen, aber ich sage das ja immer gerne, wenn ich weiß, was da für Instrumente benutzt worden sind. Meine beliebte TR-808 von Roland war mir da mit dabei,
ja.
Der Jupiter 8, auch ein toller Synthi und Juno 60, einfach die Flaggschiff-Geräte,
ja,
die man damals so zumindest von dem Anbieter hatte, wie gesagt, kann man jetzt heute Tage machen, ohne dass es Werbung ist. Wir müssen jetzt kein Werbelogo einblenden, könnten wir beim Podcast sowieso schlecht, aber du weißt, wie ich meine.
Ja.
Ich rede mich schon wieder hier.
Nein,
irgendwie.
Ich mache einfach sonst weiter, mein, oder?
Ja, mach mal weiter, ignoriere, was ich sage.
Oh, schön.
Ja,
lang nicht mehr gehört.
Gerne. Und schon ein bisschen Klavier dazu.
Genau.
Ich mag die Nummer wirklich. Also,
ja, ja.
Das ist geil. Schöne Musik einfach.
Gut, richtig gut. Haben vielleicht manche schon erkannt, das war Lunatic von Gazebo. Und stilistisch, ja, irgendwie an die Italo-Disco-Zeit.
Ja, mittendrin.
Stark, ne? Angelegt.
Also, genau. Muss man genau. Ja auch gar nicht
voll, jetzt irgendwie. Ja, muss man nicht drum herum reden. Ja,
also,
ja, definitiv.
Ich wäre gerne ein Italo-Disco-Hit-Künstler gewesen.
Ja, ja.
War erfolgreich.
Hat auch gut funktioniert. Der Song wurde in Deutschland immerhin bis auf Platz 4 hochgespült. In Österreich war es Platz 13, in der Schweiz Platz 6. In der Heimat Italien Platz 5. Ja, und sonst noch einige Länder, wo es auch ganz gut funktioniert hat. In Europa, muss man dazu sagen. Das war ein bisschen, ja, ein Italo-Disco war tatsächlich eher ein bisschen europäisches Phänomen. Das ist jetzt wenig in die USA rübergeschwappt.
Ja, und Deutschland durch Platz 4 hat es sogar in den Year-End-Charts, ist 42 geschafft, 84. Also,
ja,
ist ja dann immer so ein bisschen rückwirkend.
Ja.
Also durchaus, erfolgreich und langlebig. Interessanterweise, es gab danach eine Nummer, die nannte sich Telefon Mama, was auch ein Punkt ist, über das man mal sprechen kann, weil damals war Telefonieren ja, ich geh in die gelbe Zelle.
Ja, ne? Genau.
Oder ich habe mein Festnetz mit Taster, inzwischen schon mit Tastatur und nicht mehr mit Drehscheibe.
Ja. Und bin froh, wenn ich ein möglichst langes Kabel habe, das ich mitnehmen kann in mein Zimmer, damit ich in Ruhe telefonieren kann.
Genau.
Das war doch immer so, dass man halt nicht unbedingt vor seinen Eltern da lauthals telefonieren wollte. Ja, aber trotzdem war genau im Herbst 83 fing schon das Zeitalter der Mobiltelefonie an. Also man glaubt es eigentlich kaum. Aber es war wirklich die erste offizielle Zulassung eines Mobiltelefons. Und das war damals das Motorola Dynatec 8000X. 800 Gramm schwer. Also ein ganz schöner,
bei mir in der Hosentasche.
Ganz schöner Knochen, wie wir immer am Anfang gesagt haben.
Ja, überleg mal, 800 Gramm. Ne? Das,
ja.
Das ist echt schwer. Also kann man das überhaupt, wie lange kannst du damit telefonieren?
Weil, das ging nicht allzu lange. Das
die Akkus damals waren ja eigentlich relativ.
Die waren auch groß.
Aber was ich sagen wollte, es gab ja Handys, mit denen du 2 Wochen telefonieren konntest, um dann erstmal wieder, heute ist es ja ein bisschen anders. Heute guckst du ja schon, ich bin heute noch ein bisschen den ganzen Tag unterwegs. Ich nehme noch irgendwelche Powerbanks mit, damit mein Handy nicht irgendwie abbraucht.
Ja,
wer weiß. Aber trotzdem, 800 Gramm am Ohr halten.
Ja.
Einarmig.
Training.
Ja,
und das, wie gesagt, schon 1983 tatsächlich. Bei mir hat es ja dann echt noch ganz schön gedauert. Also bis ich hatte dann ein Firmenhandy, 96.
Wir können ja jetzt Schleichwerbung, was hattest du für eins?
Ja, beim Firmenhandy weiß ich es gar nicht mehr, aber dass ich es mir dann selber gekauft habe, das war tatsächlich erst 98 und das war ein Nokia 3210. Da waren die Finnen noch hoch im Kurs mit Nokia.
Ja, ich hatte, das war wahrscheinlich ein ganz kleines Tickchen früher, da hat mir freundlicherweise irgendwie ein Kollege ein Sony Ericsson vermacht,
gut,
damit ich auch irgendwie mal da mitreden kann. Bin dann aber auch relativ schnell auf, ich glaube, wie du richtig gesagt hast, damals gab es ja fast nur irgendwie dann Nokia. Ne?
Ja, ja.
Was es danach noch gab, auch super trendy damals, weil du dann ja eine andere Form der Tastatur hattest, gab es noch die Blackberries.
Stimmt. Da, wo jeder einzelne Buchstabe drauf war.
Genau. Ne, wo es ein bisschen so, ich sag jetzt mal, tastaturtechnisch wie beim, Computer weniger, aber war ja kleiner. Aber ja, da konntest du, das war auch dann irgendwie damals richtig fancy.
Ja.
Und dann, muss man sagen, bin ich zumindest zum Apfel gewechselt.
Ja, ich zwischendurch mal, ja.
Also wir haben sie alle gehabt.
Ja, logisch.
Ja, cool, dann kriegen wir jetzt also von Apple neue iPhones.
Kleiner, dezenter Hinweis. Aber kommen wir doch zurück zu Telefon Mama. Deswegen sind wir da drauf gekommen. Das war wirklich
gesponsert von.
Das war die Gazebo-Single nach Lunatic, die dann auch aus dem Debütalbum Gazebo war. Das Album ist auch 83 rausgekommen. Irgendwie hatte Gazebo Platz 4 in Deutschland abonniert. Ja, auch in den Albumcharts war es so, ja. Italien Platz 6. Ich nenne des Öfteren Italien, weil es da einfach eine Verbindung gibt, sozusagen.
Ja, bei Italo Disco
auch. Genau, das auch. Ja, genau.
Aber und, auch, ja.
Der Gazebo hieß in echt, also er ist zwar im Libanon geboren, hieß Paul Mazzolini und war ein Diplomatensohn. Deswegen war die Familie eben in Beirut ansässig, hat aber ansonsten tatsächlich italienische Wurzeln. Ja.
Lass mal ganz kurz, weil das Album hatte auch noch eine nicht so ganz unbekannt weitere Nummer oder sogar mehrere Nummern, die, also ich kenne zum Beispiel noch Masterpiece,
ja.
Über die bin ich eigentlich sogar zu Gazebo gestoßen.
Ja.
Und ich sag mal, die Mehrheit wird wahrscheinlich noch die,
ja, was er denn der gerne Hit gemocht schlechthin. Hat. Ja? I Like Chopin, an das werden sich natürlich ganz, ganz viele noch erinnern. Und das war der größte Hit auf dem Album.
Das Ganze erschien damals auf dem Italien, also deshalb sagst du auch so richtig, Italien auf so einem italienischen Label Baby Records, das damals wirklich sehr angesagt war, weil sie eben einige Künstler hatten, die so in dem Italo-Dance, generell
genau.
Italo, so also ein bisschen auch Elektropop, ne? Also wir hatten ja zum Beispiel mal Dan Harrow.
Richtig, ja. Ist noch gar nicht allzu lange her. La Bionda, die waren irgendwie aus Turin, glaube ich, habe ich in Erinnerung auch. Gell?
Ja.
Dann super berühmt, aber halt eher schlageresk, Albano und Romina Power. Und Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo, an das können sich viele noch erinnern, ist ja auch einfach wieder ein großer Hit, lustigerweise auch im Oktoberfest geworden. Ja.
Von daher, ne? Also wer weiß, vielleicht wird auch Lunatic nochmal ein Durchstart. Aber du hast ja richtigerweise, bevor ich schon wieder hier zu sehr abschweife, über den guten Paul, muss man ja sagen. Paul.
Warum eigentlich Paul?
Ja, warum nicht Paolo, gell? Paolo,
ja, genau. So, also das ist wahrscheinlich so eine Mischung, aber das haben wir tatsächlich auch nicht so hundertprozentig rausgefunden. Ja.
Er ist dann ja, nachdem er eben in Beirut geboren wurde, dann eben weiter rumgekommen. Also ich behaupte mal, der Vater ist dann vom Libanon nach in die USA, denn er war da in der Schülerband und Theatergruppe in Los Angeles. Und hat dann auch brav studiert.
Genau. Danach, als er dann wirklich richtig mit der Musik angefangen hat, hat er zunächst mal mit dem Paul Miccioni, also nochmal ein Paul lustigerweise, zusammengearbeitet. Und gemeinsam haben die beiden den ersten Song Masterpiece, von dem wir ja schon gesprochen haben, produziert. Der erreichte auch die Charts, bevor es dann so richtig eben mit I Like Chopin der große Durchbruch gelang.
Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also deshalb zu Recht eigentlich so der Aushängesong.
Ein anderer Künstler, wo ich immer diese Parallelen dann gesehen habe, wegen diesem einen Song dann speziell auch, war der Ryan Paris.
Ja.
Der ist ja mit Dolce Vita sehr, sehr bekannt geworden. Und,
da gibt es ja auch eine Verbindung zu Gazebo.
Genau,
ne?
Genau. Gazebo hat tatsächlich den Text auch geschrieben dazu. Und ich finde, da hört man auch so ein bisschen einfach die ähnliche Grundlage, die beiden dann auch
irgendwie haben. Er hat ja den Song dann 88 auch nochmal als eigene Version veröffentlicht. Als Single. Und ich denke auch mal, du hast es ja schon gehört, ne, dass ich ja sehr Gazebo-friendly bin und auch ein paar Sachen von ihm mir als Single gekauft. Da ist ja fast gesagt, lass mal hier einen kleinen Cut bei Gazebo machen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen zu erzählen. Wahrscheinlich haben wir auch irgendwann nochmal I Like Chopin drauf. Und lass mal weitermachen. Ich muss aber, bevor du auf den Knopf drückst, wieder mal eine kleine Offenbarung leisten, denn ich habe den nächsten Song im ersten Schritt zumindest nicht zuordnen können. Da gab es sogar den Doppelstrich. Also weder Interpret noch Titel waren mir bekannt.
Aber du fandest es gut, deswegen ist es auf dem Tape.
Aber aufgenommen, um dann aber später mit einer Bleistiftnotiz dann nachgetragen zu haben, um was es sich handelt. Also das heißt, es ist jetzt kein blindes Reinhören, sondern ich weiß, um was es sich handelt. Schauen wir mal, ob ihr auch.
Hey, 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 hey.
Also,
Wahnsinn.
Wer sagt, ich kenne nur Charttitel, wird es schwierig haben. Und das sage ich jetzt gar nicht, dass du das sagst.
Ja, ja.
Aber es ist Pink Project mit dem Titel Hypnotized. Und das war eine Nummer, die 83 rauskam, aber entsprechend auch nicht in den Charts
war. Ja, richtig.
Wir haben über Pink Project schon mal im Rahmen von Pink Floyd gesprochen, weil da gab es so ein bisschen Verbindung. Das war in Folge 7, wer das nochmal genauer hören möchte. Und der Song ist auch untypisch für die Band gewesen, weil die Band hat eigentlich so ein bisschen sich in Richtung Medley Mashup bewegt. Auch dazu hatten wir ja schon mal gesprochen im Rahmen von Mirage, Jack Mix.
Genau,
was
genau.
Da, was wie
das,
ist.
Das, also das konnte man auch wirklich so ein bisschen als Konzept gut verkaufen und damit auch eine ganz eigene Linie fahren und Erfolge haben.
Ja,
und,
richtig. Also damals haben sie eben mit dem Song, über den wir gesprochen haben, deshalb auch Pink Floyd, Another Brick in the Wall und Alan Parsons hatten sie zusammen gemixt und das war auch so ihr erster Erfolg. Und die Nummer, die wir jetzt gehört haben, war aus dem zweiten Album. Da muss ich jetzt auch so ein bisschen ausholen, weil ich habe die Platte.
Mhm.
So, und bei mir steht Split drauf. Und da ist so eine pinke Banane irgendwie drauf.
Ja.
Ne?
Ja.
Und im Streaming habe ich auch danach geguckt. Da habe ich aber nur irgendwie ein Album, das B-Project heißt, gefunden. Wahrscheinlich, weil B wegen zweite Nummer 2 vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja,
weil
ja.
Pink Project hatte ja jetzt eigentlich kein B drin. Dann müsste es ja P-Project heißen. Aber also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dieses Album 1983 im März schon raus und hatte halt Songs drauf, wo eben genau dieses ineinander mixen, also so Mashup-mäßig sehr stark propagiert wurde. Es gibt zum Beispiel eine Nummer, die heißt Scratchin' Superstition, was nahelegt, dass da möglicherweise Superstition von Stevie Wonder drin ist.
Genau.
Aber es ist auch Herbie Hancock mit Rocket dabei. Und dann gibt es, ich weiß nicht, ob das schon mal vielleicht gehört, das Stand by Every Breath.
Ja.
Wer könnte da dabei sein?
Ja, ich würde mal sagen The Police und Ben E. King. Ja. Also lustige Mischung, muss man schon sagen, was die beiden sich haben einfallen lassen. Es war tatsächlich das Pink Project ein Duo und wieder mal italienischer Herkunft. Stefano Pulga und Luciano Ninzatti haben sich da zusammengetan und wie gesagt, echt schöne bekannte Songs irgendwie zusammengefügt und in einem neuen Gewand wieder herausgebracht.
Was halt spannend ist, weil damals gab es ja noch nicht jetzt so Sampler in klassischer Form, oder wie man jetzt das heutzutage ja nutzt. Also das heißt, die mussten die Dinger auch dann wirklich nochmal nachspielen im Grunde und dann ineinander mischen. Also
ja,
das war schon,
genau.
eine gute Arbeit, die sie da beide hatten. Und haben für die Vocals aber dann entsprechend Studiomusik
genommen,
weil natürlich auch die Einzelspuren der Originale hatten sie nicht. Und ich behaupte
auch
mal, hätten sie wahrscheinlich auch nicht bekommen.
Ja, das stimmt. Was dann auch noch ein recht großer Hit war, das war aus dem besagten Album Split dann eben nochmal B-Project eben mit dieser lustigen Mischung aus der Greg King Band, Jeopardy und Michael Jackson, Billie Jean.
Ja.
Also ich sind super, super Ideen, welche Songs sie eigentlich da auch immer dann zusammengefügt haben. Also das gefällt mir eigentlich.
Ja, absolut. Ich gehe mal davon, dass sie es auf harmonischer Basis machen mussten,
genau.
Logischerweise. Ja. Aber ich hätte jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, Jeopardy und Billie Jean, wenn ich sie so höre, hätte ich jetzt
die
Verbindung
auch nicht
hingekriegt.
Genau.
Bin ich ganz ehrlich.
Ne? Genau,
also deshalb ist es
echt, überraschend.
Ja. Echt spannend. Und muss man aber der Fairness halber sagen, es hat jetzt, also sie haben zwar dann nochmal irgendwie 2017 was veröffentlicht, so eine limitierte EP mit unveröffentlichten Tracks und irgendwie 2019 auch nochmal so ein Best-of, sind aber jetzt alles allem, die nicht im Streaming zu finden sind, kann auch sein, dass das dann wieder so eine rechtliche Geschichte ist, dass man irgendwann gesagt hat, wobei es eigentlich unlogisch wäre, weil die anderen findet man, also deshalb, man weiß es nicht.
Ja. Ja.
Vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn jemand jetzt sagt, ich suche mal nach Pink Project.
Genau.
Achtung.
Da gibt es Verwechslungsgefahr. Es gibt nämlich ein zweites Pink Project. Das ist eine Pink Floyd Tribute Band aus den Niederlanden. Die bestehen auch immerhin schon seit 1994. Ja. Man kann sehr leicht auch auf die stoßen.
Ich meine, musikalisch jetzt nicht das Schlechteste. Ne?
Nein.
Also
Nein.
Pink Floyd kann man sich ja auch anhören. Also deshalb ist es jetzt nicht, also keine Gefahr, wenn man auf Pink Floyd Konzert geht. Es könnte Pink Floyd Musik sein, was wie gesagt nicht wehtut, sondern im Gegenteil schön ist. Wobei ich die jetzt nicht gehört habe. Aber ich halte meine Klappe.
Nein, musst du nicht.
Sag's doch einfach.
Sollen wir mal aufs nächste Project übergehen, ja?
Wissen wir, ob es ein Project ist.
Ja, das wir hören rein, ja?
Ich würde behaupten, die Nummer heißt Pop Goes My Love. Kann das sein?
Wahnsinn, du bist ein Seher. Du hast große, große Fähigkeiten und du hörst genau hin. Ein Hörer auch, ja. Pop Goes My Love von Freeze. Die meisten
mit den drei E's.
Genau. Mit den drei E's. Und die meisten kennen einen anderen Song noch besser von Freeze, nämlich I O U. Aber jetzt sind wir erstmal bei Pop Goes My Love im Oktober 83 rausgekommen.
Gar eine andere Assoziation, weil drei E's, fällt mir noch eine deutsche Band ein mit drei
E's. Seed. Sag bloß.
Ich weiß aber nicht, musikalisch sind sie, glaube ich, jetzt doch ein bisschen weiter auseinander. Ja, Pop Goes My Love kam im Oktober 83 raus, war in Deutschland in den Charts. Hey, wir haben wieder eine Nummer, die mal in den deutschen Charts war. Auf 51, UK sogar auf 26 und in den USA, wir haben wieder mal eine neue Chart oder in den Hot Dance Club Play auf Platz 5 sogar.
Also ja,
von daher.
Okay, das weiß man nicht, wie groß da die Wertigkeit ist, wenn das so eine ganz spezielle Charts sind.
Ich sag mal so, Charts sind Charts, deshalb sehe ich das positiv. Und wir haben es jetzt vielleicht noch nicht ganz, ein bisschen haben wir es gehört. Ne? Das Markenzeichen der Band war so ein bisschen auch diese Falsettstimme, die damals auch durchaus angesagt war.
Es gab ja
dann noch ein paar Bands, die so in
diese Richtung waren. Bronski Beat.
Beispielsweise,
ja.
Ne? Imagination hat auch so ein bisschen in diese... richtig. Produziert ist das Ganze worden von einem gewissen Arthur Baker, der auch bei nicht so ganz
unbekannten
Künstlern und Titeln mitgewirkt
haben. Ne? Zum Beispiel hat er für Africa Bambaataa das Planet Rock gemacht, aber auch für New Order, Confusion. Also wirklich ein ganz, ganz bekannter Produzent.
Ja, der hat da auch, weil du es ja schon angesprochen hattest, die I O U produziert. Und das Ganze findet man dann auch auf dem Album Gonna Get You. Das allerdings nur, zumindest soweit wir es rausfinden konnten, in England auf Platz 46 war. Und interessant finde ich noch den Namen, wo das herkommt. Also es hat so ein bisschen so eine Zweiteiligkeit. Es gibt eine so eine Funk-Instrumental-Nummer von Rodney Franklin, die heißt The Groove. Und in dem Lied gibt es so Pausen, also so plötzlich. Ne? Gab es ja auch nochmal später, jetzt hier vor nicht so langer Zeit, so eine Challenge irgendwie so.
Ja, genau, dass man einfach stehen bleiben muss und so, gell? Ne? Ja, genau. Also wie, als ob es eingefroren wäre, so wirkte es dann.
Richtig, gell? Und die Polizei, zumindest hier die amerikanische Polizei, ruft ja gerne, wenn sie es heißt, stehen bleiben, Hände hoch und was weiß ich was, rufen sie ja gerne anstelle von Stopp entsprechend Freeze.
Ja.
Und daher kommt entsprechender Name, das...
Genau, und sie haben das hintere E einfach in die Mitte eingebaut, deswegen drei E's hintereinander beim
Bandnamen. Ein bisschen Wortspielerei.
Genau, das darf ja so sein. Ja. Das haben sie sich tatsächlich schon 1978 überlegt. Gell? Also so lange gibt es die Band schon. Kam, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Jazz-Funk-Genre am Anfang, haben sich dann aber stärker in die tanztauglichere Richtung vielleicht nochmal, würde ich sagen, bewegt. Kopf der Band war der Sänger John Rocker, dann gab es noch drei weitere Mitglieder und
es wurden dann irgendwie zu viel irgendwie und richtig. Dann haben sie sich reduziert, genau. 83 auf zwei, eben
genau.
John Rocker und Peter Mass, so würde ich jetzt zumindest mal sagen.
Ja.
Und interessant finde ich auch, dass der John Rocker war so ein bisschen Insider, weil der hat Platten verkauft und war so gerade auf Jazz-Funk-Platten aus den USA spezialisiert und dann hat er irgendwie einen Kontakt gekriegt zum Stammkunden und der hat ihn irgendwie singen lassen und ich finde es so interessant, wo sie die ersten Auftritte hatten. Ne? So.
Ja, angeblich bei einem Afro-Frisurenmacher, also ein sehr spezialisierter Friseur.
Hey, ich finde es generell interessant, aber dass man beim Friseur singt. Ne?
Also ja,
das ist
ja
auch eigentlich was Schönes. Ne?
Ja.
Also von daher
finde ich
das eine schöne Idee. Und 79 kam dann auch die erste Single raus und hatten dann 80 auch mit Keep in Touch dann in UK den ersten Erfolg. Und Top 10 war dann auch schon ein Jahr später, 81, dann angesagt mit Southern Freeze.
Ja, dann wie gesagt 83 die Phase von IOU, Pop Goes My Love und The Love's Gonna Get You. Der letzte, das war tatsächlich auch dann der letzte Hit in den Charts in England. Schon bald danach hat sich die Band getrennt.
Ja, also es gab Freeze grundsätzlich schon noch weiter, aber eben dann ohne John Rocker, sondern eben dann mit Peter Mas und anderen. Aber ja, wie es halt dann leider öfter so ist, hat das dann nicht so funktioniert. Der gute John hatte dann nochmal einen Solo-Erfolg. Auch in den USA sogar auf Platz 1 in den Dance-Charts mit I Want to Be Real.
Mhm.
Gebe zu, müsste ich mir jetzt nochmal anhören. Deshalb,
kann ich mich auch nicht mehr so wirklich
dran erinnern. Kann man aber gerne nochmal machen. Aber, auch wenn das jetzt wie gesagt die andere Nummer ist, gab es Ende 2001 nochmal ein kleines Remake von I Owe You zumindest.
Ne? Genau, das Projekt hieß Funk Killers. Ist Platz 90 immerhin in Deutschland gewesen. Und war?
Ja. Da habe ich meine Hände mit
der Titelsong, der RTL, die 80er-Show.
Ja.
Erzähl mal,
Thorsten, nein, was war da? Nein, es war ja immer so das Thema, ne? Was gibt es denn gerade für TV-Konzepte, über die man oder zu denen man einen Tonträger machen kann? Und als RTL auf uns zukam und gemeint haben, ja, wir machen hier eine 80er-Show, habe ich aus zwei Gründen Hurra geschrien, weil A, 80er und damals hat das auch echt gut funktioniert. Ne? Also solche Platten oder Compilations zu solchen TV-Shows, das war ein schönes Thema. Und ja, ich kann mich noch erinnern, als wir dann irgendwie nach einer Nummer gesucht haben und dann wurde irgendwie vorgeschlagen, was ist denn damit? Und ich habe gedacht, ja. Klingt gut und war auf Platz 90 immerhin in Deutschland in den Charts.
Ja, also fein, nein.
Mega-Hit sozusagen.
Ja, super.
Also das Konzept war damals auch, ich weiß noch, da haben wir lange drüber diskutiert, wie setzt man denn das auf, weil der Sender wollte halt irgendwie auch aktuell sein. Ist natürlich mit 80er Jahren schwer, vor allem auch, weil teilweise die Künstler auch damals schon nicht mehr ganz so jung und flexibel und verfügbar waren. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir machen so ein Ding mit, die erste Seite sind eigentlich so Remakes, deshalb eben auch die Phone Killers auf der ersten Seite. Und die zweite Seite, da konnte ich mir durchsehen, haben wir auch ein Original drauf gehabt. Also das war so ein Mix, mehr oder weniger.
Ja.
So, jetzt habe ich aber wieder genug aus der Vergangenheit erzählt.
Mache ich halt weiter, oder?
Mach halt weiter und wir halten, glaube ich, unser Versprechen, denn es gibt traurige Nachricht, es gibt keinen dritten Teil von Folge 24.
Nein, wir schaffen es, außer wir verquatschen uns jetzt noch länger.
Ja, okay, also, weil wir haben jetzt nur noch einen Song.
The Last One.
The Last One und den müssen wir schaffen innerhalb von weniger als eine Stunde.
Schaffen wir. Ich drück mal.
Ja, du drückst echt aufs Knöpfchen hier. Du drückst auf die Tube. Das ist ja, was du machst. Ja. So, wir haben ein bisschen...
Ruhiges Intro, okay.
Ja, aber ich liebe diese Nummer. Das ist ja so einer meiner großen...
Aber Wahnsinn, heute überraschst du mich mit Nummern, ja? Geil. Geil.
Naja.
Ja, das ist cool. Das mag ich auch.
Ja, super. Muss man sich mal in voller Länge in Ruhe anhören?
Ja.
Gibt es Gott sei Dank. Kann man anhören. Wird in der Playlist sein.
Ja, es handelt sich um Why Me von Planet P.
Da sind wir wieder mit Pink Project.
Ja.
PP. Planet P. Die dann auch zwischendrin oder danach sich irgendwie in Planet P Project umgenannt haben. Also drei Ps sogar.
Ja.
Warte mal, 3P, fällt mir gerade was ein. Gibt es da auch was?
Ah ja, da war doch.
Es hat alles miteinander, es ist alles die Matrix.
Ich glaube auch.
Why Me kam 1983 raus, aber deshalb wahrscheinlich überrasche ich dich, ne? Weil das alle Songs sind, die nicht in Deutschland
sind. Ich war so auf die Charts fixiert scheinbar. Nein, eigentlich nicht. Also ich mochte schon auch gerne diese bisschen abseitigeren Sachen, aber ja, du siehst, also jeder hat da auch andere Entdeckungen gemacht.
Ich kann dir das auch nicht erklären, wie ich auf die Nummer gekommen bin.
Ja, ja.
Es war irgendwie, ich glaube, vielleicht war es auch Formel 1, irgendwie sowas, weil die Nummer war schon auch in den Charts, also in den USA war sie auf 64 und dann in den Mainstream-Rock-Gruppie-Charts auf Platz 4. Und ich war halt auch damals so ein großer Fan dieser ganzen Weltraumgeschichten und sowas. Und da geht es halt auch irgendwie drum, ne, über den Weltraum, Isolation und wie ich es ja schon gesagt habe, ich habe die Single, ich habe auch das Album. Und ich habe den Song einfach gemocht, weil er so eine Mischung aus Synthi-Gitarre, also so ein bisschen Synthi-Rock irgendwie hatte. Und wir haben es ja auch immer schon mal thematisiert, Pubertät, da mochte man irgendwann auch mal so ein bisschen Schieber-Songs. Und die B-Seite, die heißt Only You and Me. Und das war so eine schöne Nummer, die ich mir immer gedacht habe, so,
das
habe ich aber nie dazu getanzt. Also von daher... Naja, das Album.
Ja, da kommen wir tatsächlich zu dem dritten P sozusagen wieder. Also das hieß dann offiziell Planet P und in Klammern schon Project.
Ja, weil also mein Album hieß noch Planet P und jetzt heißt es eben Planet
jetzt heißt Free es so. Project. Okay, so
rum. Also
okay.
Das weiß man aber auch ehrlich gesagt, nur wenn man das einer der wenigen ist, die ja die Originalplatte zu Hause
hat. Und das hat tatsächlich einen Hintergrund, einen deutschen Hintergrund. Es wurde in Frankfurt am Main produziert von dem Peter Hauke, den manche vielleicht auch noch kennen über die Zusammenarbeit mit Peter Maffay bei Carambolage und Sonne in der Nacht. Und somit sind damals eben Tony Carey, der Gründer vom Planet
Also der P, das Projekt,
der
das ist Projekt,
sein Projekt aus der ne? Taufe genau. gehoben hat, und der Peter Hauke zusammengekommen. Und darüber hat sich dann auch in Kontakt zum Peter Maffay ergeben und eine Zusammenarbeit mit ihm, die sich auf Tabaluga ausgewirkt hat und auf den Soundtrack zu Der Joker.
Genau. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, also auch da die Assoziation, warum es eben Planet P heißt, weil es war eben Tony Carey, der das Ganze eben genommen hat, um seine, ja, der hat eben auch so diesen Sci-Fi Progressive Space Rock, hat er das irgendwie so genannt, und hat das eben unter diesem Projektnamen veröffentlicht.
Mhm.
Es gab insgesamt 6 Alben dazu, also von 83 bis 2013, durchaus eine längere Geschichte. Und naja, es gibt schon eine Geschichte, warum er das so genannt hat. Ne?
Also, der Name Planet P kam aus einem Buch von Robert A. Ein Heinlein, ich nenne ihn jetzt mal so.
Bin jetzt mal froh, dass du auch seine Überlegung
in dem
hast, wie man
Fall,
das sagt. Ne?
Genau, deutsche Vorfahren würde ich mal sagen, aber der Roman heißt Starship Troopers, durchaus bekannt durch den gleichnamigen Film.
Das war der Kampf gegen die Bugs.
Genau,
Ich kenne den Film vor allem, der so ein bisschen... Ja, spezieller ist.
ja, dunkle Erinnerungen dran, ja. Ich habe ihn auch mal gesehen, auf jeden Fall, ja.
Vielleicht eben nochmal zu Tony Carey. Ich sample hier gerade schon. Zu Tony Carey. Der war auch mal Keyboarder bei Rainbow.
Damals durchaus bekannt, die Band.
70er Jahren, ne? Hat das dann aber... hat die Band dann aber 77 schon wieder verlassen, zog dann 78 nach Deutschland. Und das war dann auch die Zeit, in der er dann seinen Produzenten, den Peter Hauke, kennenlernte. Ne?
Genau, Anfang der 80er hat er dann unter seinem normalen Namen zwei Soloalben herausgebracht. Man munkelt, das wäre unter exzessivem Drogeneinfluss teilweise entstanden. Ja, das können wir jetzt nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber was man nicht alles so findet zu manchen Menschen.
Ja, jeder hat so seine Phasen. Er hat in der Zeit auch generell viel Musik geschrieben für weitere Alben, war aber musikalisch extrem unterschiedlich. Und irgendwie hat dann aber er einen Deal bekommen mit der Firma Geffen für Planet P. Und ja, der Song, den wir jetzt so eben angespielt haben, über den wir gesprochen haben, der ist vor allem sehr viel auf MTV gelaufen. Mhm. Und das war damals natürlich auch immer so ein Multiplikator. Ne? Wenn du auf MTV gelaufen bist, hast du gute Chancen gehabt.
Ja, total.
Dass
auch
der Rest der Welt den Song mitbekommen hat.
Dann ging es ein Jahr später weiter, da kam dann das zweite Planet P Project Album raus, das nannte sich Pink World, das ist schon lustig mit den ganzen P's und Pink und Pink Project hat man vorhin, Wahnsinn. Tja, und da war dann die Plattenfirma Geffen ein wenig resolut, die fanden das wegen gewisser Texte nicht ganz so gut und haben sich da ein wenig beschwert, also da ging es um den Song A Fine, Fine Day. Und da haben sich Tony Curry und Geffen eben gestritten. Er weigerte sich, das umzuschreiben. Ja. Und ja, das war so ein bisschen in der Phase eine etwas schwierige Zusammenarbeit.
Ja, deshalb haben sie sich auch ein bisschen geweigert mit größerem Etat. Also das heißt, das Album, das dann rauskam, wurde mit wenig Mitteln und Einsatz veröffentlicht. Hat immerhin dann trotzdem nochmal 121 in den USA erreicht. Und es gab, wie der Name es ja schon sagt, mit Pink World, auch eine Erstauflage im pinken Vinyl. Stelle ich mir schön bunt vor. Hätte ich gerne. Also von daher eigentlich nett.
Wer weiß, wer uns zuhört.
Ja, wer weiß, vielleicht hat das gerne dann uns posten oder gerne posten. Also von daher freut uns das gerne mal zu sehen. Es war dann relativ lange Pause, 20 Jahre genauer gesagt. Dann kam so eine Trilogie-Geschichte raus mit Go Out Dancing 2004, 2008, 2009. Und dann hat er gesagt, nee, machen wir jetzt erstmal Pause.
Ja, dann war wieder ein paar Jahre Pause, 4 Jahre nämlich. 2013 hat Tony Curry das Ganze wiederbelebt unter Tony Curry's Planet P Project. Hat dann nochmal ein Album rausgebracht, Steel Town. Da ging es, war so ein Konzeptalbum, da ging es so ein bisschen über die Geschichte von Norwegen. Also er hat also nicht nur mit dem großen, weiten Weltraum gehabt, sondern
mit
dem Planet Erde. Ja.
In Deutschland, weil vielleicht viele von euch jetzt rätseln, so Tony Curry, wer ist denn das nochmal gewesen? Ja, Zusammenarbeit mit auch dann Peter Maffay und so weiter. Aber da ist er jetzt so nie, ich sag mal, groß in Erscheinung getreten. Vielleicht haben einige noch diesen ARD-Dreiteiler Wilder Westen inklusive gesehen, der 88 ausgestrahlt wurde.
Ja.
Und da war eine Nummer dabei, Room with a View, die auch durchaus sehr radiotauglich war, die man, glaube ich, noch gut im Ohr
kann ich mich
haben
noch dran erinnern, auf jeden Fall.
Bin ich froh.
Doch. Wer Tony Curry, der hat mir schon gleich noch was gesagt. So ist es nicht.
Oder bist du ihm zufällig begegnet?
Nein. Er lebt ja in der Nähe von Mainz, hat aber trotzdem für einen ARD statt ZDF Dreiteiler gearbeitet. Nein.
Findig.
Ja, sagen wir mal so, Raum rund um Frankfurt, Mainz, ist es dann letztlich geblieben, weil er hatte ja dann wirklich auch viel schon mit den Frankfurtern zu tun.
Vielleicht waren die Mietpreise auch in Frankfurt einfach zu hoch. Und
dann ist es halt Mainz geworden, ja. Ist auch schön.
Auch schön, wollte ich gerade sagen. Nichts gegen Mainz, ganz im Gegenteil. Hey, wir haben es prophezeit, schon bevor wir mit der Nummer angefangen haben. Wir haben es geschafft.
Wir sind unter einer Stunde geblieben.
Ja, stimmt.
Oh Mann, echt. Es gibt immer so viel zu erzählen. Sorry. Und manchmal schweifen wir vielleicht auch ein bisschen ab. Aber das sind schöne Erinnerungen für uns. Und
Hinweis verstanden.
Nein. Ist schon gut so.
Ja, ich hoffe, nicht nur Alex und ich fanden unsere Ausschweifungen teilweise gut, sondern auch die Infos, die ihr gekriegt habt, die Erinnerungen, die wir euch hoffentlich zurückgespielt haben. Und bleibt uns treu. Folgt uns. Ihr dürft übrigens auch gerne nochmal, weil da könnte man nochmal so einen kleinen Boost vertragen. Auf Spotify haben wir zwar eigentlich eine ganz schöne Bewertung, aber das könnten auch
ja,
ein paar könnt mehr gerne machen, Bewertungen ja. sein. Mhm. Gerne alles im oberen Bereich, aber ja gut, wenn ihr ehrlich seid und uns nie so gut findet, dann wertet ihr, wie ihr wollt, aber über die Positiven freuen wir uns ein Tickchen noch mehr,
genau.
um es mal so zu formulieren.
Genau. Ja. Ja, und schaut auch wieder mal auf unsere Webseite. Wir werden jetzt auch den Blog wieder aktualisieren, immer wieder, und haben immer wieder neue Tourtermine von 80er-Jahre-Stars drauf.
Richtig.
Also schaut auch dort vorbei.
So, und damit wir auch wirklich die unter einer Stunde Variante schaffen, sagen wir jetzt
ciao.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.
Bye, bye.